Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas unüblichen Folge von Bitcoin verstehen. Jonas und ich hatten heute eigentlich vor, gemeinsam über das fast gleichnamige Kapitel aus dem Buch Das Trojanische Pferd der Freiheit zu sprechen. Allerdings ist Jonas leider kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Das soll uns aber nicht daran hindern, eben über diesen Kapitel mit dem Namen Bitcoin ist das Trojanische Pferd der Freiheit einmal etwas zu sprechen.
Werbung.
Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen?
Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCVerstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützer ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardwallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
Werbung Ende.
Liebe Grüße und ein wirklich großes Dankeschön gehen diese Woche an Stipeutz Lee. Vielen lieben Dank für deine großzügige Spende. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Und noch ein letzter Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt oder wenn ihr unseren Podcast im Podcast-Format hört, den Podcast eben entsprechend zu bewerten. Und lasst uns gerne einen Kommentar da. Genau, so viel vorneweg. Jetzt starten wir rein in die Folge. Was ist eigentlich ein trojanisches Pferd? Ich gehe mal stark davon aus, jeder kennt den Begriff des trojanischen Pferdes und jeder weiß auch in etwa, was damit gemeint ist. Aber um doch nochmal kurz alle abzuholen, fassen wir mal zusammen, was eben dieses trojanische Pferd ist, beziehungsweise was es damit auf sich hat. Das trojanische Pferd entstammt der griechischen Mythologie. Und im Endeffekt, wenn wir das Ganze sehr komprimiert zusammenfassen, geht es darum, dass die Griechen über Jahrzehnte, 10 Jahre lang versucht haben, die Stadt Troja einzunehmen. Und die Stadt Troja, die hatte eben massive Mauern, war gut befestigt und die Griechen haben sich da wirklich die Zähne ausgebissen, kamen einfach nicht voran. Irgendwann haben sich die Griechen dann gesagt, okay, mit Gewalt kommen wir allem Anschein nach nicht weiter, wir müssen uns was Neues ausdenken. Und da kamen sie eben auf diese List des trojanischen Pferdes. Das war ein riesiges Holzpferd, so groß, dass eben Soldaten innerhalb des Korpus dieses Pferdes Platz nehmen konnten. Und die Griechen haben sich dann gesagt, okay, wir ziehen uns vermeintlich zurück und lassen den Trojanern eben dieses Pferd da. Gesagt, getan, das Pferd wurde eben vor die Toren Trojas abgestellt und die Griechen sind einfach um die nächste Kurve gesegelt und haben sich dort versteckt. Und die Trojaner haben dieses Pferd gesehen und haben es eben wahrgenommen als eine Art Geschenk bzw. als eine Art Entschuldigung für das ganze Blutvergießen der letzten Jahre. Natürlich gab es auch bei den Trojanern Bedenkenträger, aber letztlich haben sich die Stimmen durchgesetzt, die eben gesagt haben, hey, lass uns doch dieses Geschenk hineinnehmen, hinein in unsere Stadt, hinter unsere befestigten Mauern. Naja, und es kam dann, wie es kommen musste. Innerhalb dieses Korpuses des Pferdes waren, wie gesagt, griechische Soldaten, die unbemerkt nachts aus eben diesem Pferd hinausgeklettert sind, die Tore der Stadt Trojas geöffnet haben und so eben ihre Mitstreitern Zugang zur Stadt Troja gewährt haben. Troja ist dann gefallen und das Ganze wegen eben diesem trojanischen Pferd. Okay, was hat jetzt das trojanische Pferd der Trojaner bzw. vielmehr der Griechen mit Bitcoin zu tun? Naja, wenn wir uns mal anschauen, was Bitcoin ist, jeder, der den Podcast schon länger hört, weiß, für was Bitcoin steht, weiß, welche Werte Bitcoin verkörpert. Aber wenn man sich noch nicht so lange damit befasst hat, ist Bitcoin eben ein sehr risikoreiches Asset. Also ein sehr risikobehafteter Finanzwert, wenn man so möchte, der aber eine atemberaubende Rendite über die letzten Jahre eben ja ausweisen kann. 261.000% im Zeitpunkt der Aufnahme ist schon beachtlich. Na, und das hat eben über die Laufe der Jahre das Interesse des Finanzestablishments geweckt, wie man jetzt beispielsweise sieht, der vorläufige Gipfel meiner Auffassung nach in Form des beantragten Spot-ETFs, der eben auf Bitcoin basiert, von BlackRock. Von außen ist es also bei Bitcoin eine sogenannte Number-Go-Up-Technologie, heißt, die Zahl gemessen in Euro oder Dollar wird eben größer. Will sagen, ich investiere 10 Euro, warte etwas und bekomme eben mehr Euro raus nach einem gewissen Zeitablauf. Zum aktuellen Stand und welches Potenzial noch in Bitcoin steckt, haben wir vor kurzem eine Folge aufgenommen, Folge 160. Hört gern mal rein und kommt dann wieder zurück. All das, was ich bis jetzt gesagt habe, hat natürlich noch nichts mit Freiheit zu tun, sondern primär mit Gewinnstreben oder etwas überspitzt formuliert mit Gier. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wo kommt denn jetzt die Freiheit ins Spiel? Wie kommen wir von dieser Gier hin zu der Freiheit? Wie ich gerade gesagt habe, Bitcoin ist von außen betrachtet eben eine Number-Go-Up-Technologie. Heißt, wie gesagt, heute 1 Euro rein, morgen 2 Euro raus, überspitzt gesagt. Aber wenn man sich intensiver damit befasst, steht Bitcoin eben fundamental für gewisse Werte. Und diese Werte sind eben unweigerlich implementiert und lassen sich nicht wegdiskutieren. Das heißt, Bitcoin ist von außen diese Number-Go-Up-Technologie, aber von innen ist Bitcoin eben diese Freedom-Go-Up-Technologie. Wir sagen, Spartechnologie ist untrennbar verbunden mit zensurresistentem Geld. Das wissen wir alle. Keine Ausweitung der Geldmenge möglich. Keine Zensierbarkeit von Transaktionen. Sehr schwere bis gar keine Möglichkeit zur Beschlagnahme. Keine Sonderrechte für niemanden. Keine Unterscheidung hinsichtlich Nationalität, Herkunft, Reichtum, Geschlecht, Meinung. Alle sind gleich. Bitcoin ist offen für alle, sowohl für Regimekritiker, für Befürworter, für Demonstranten, für Oppositionsführer, für die Politiker, die ein Land führen, für unabhängige Journalisten. Insbesondere in totalitär regierten Ländern ist es natürlich besonders wichtig, denjenigen, die sonst unterdrückt würden, eben die Möglichkeit zu geben, sich in finanzieller Hinsicht zu organisieren. Und für all das steht eben Bitcoin. Letztlich geht es auch um die Trennung von Staat und Geld, wie es schon die Cyberpunks sich gewünscht haben. Dazu können wir auf Folge 145 verweisen. Die Besonderheit bei Bitcoin ist jetzt aber folgende. All das hat sich einfach freiwillig durchgesetzt. Es gab niemanden, der gesagt hat, liebe Leute, ab heute nehmt ihr Bitcoin. Jeder Einzelne hat es für sich entdeckt. Jeder Einzelne kam für sich zu dem Ergebnis, aus den oben genannten Gründen ist Bitcoin gut für mich. Und dabei ist es vollkommen egal, mit welcher Motivation der Einzelne sein Geld in Bitcoin sparen möchte. Es ist vollkommen egal, ob ich mich schon länger mit Bitcoin befasse und zu dem Ergebnis kam, Bitcoin ist aus den eben genannten Gründen eben gut, oder ob ich einfach nur sage, ich bin gierig, ich möchte eine maximal hohe Rendite, beispielsweise im Vergleich zu ETFs und Aktien, die reichen mir nicht, ich möchte mehr. Und die Besonderheit ist, wie gesagt, Freiwilligkeit. Und zwar die Freiwilligkeit der einzelnen kleinen Individuen, wie wir es sind, und auch die Freiwilligkeit des Establishments, Bitcoin eben auf ihr Balance Sheet zu nehmen, Bitcoin zu kaufen. Das führt auch dazu, dass Bitcoin immer weiter in die Öffentlichkeit rückt. Da gibt es eine ganz interessante Theorie, die nennt sich Overton-Fenster oder Overton-Window. Ist im Endeffekt ja eine ähnliche Aussage wie ja diesen Meinungskorridor, den es eben gibt. Im Endeffekt setzt sich die Theorie damit auseinander, was in der Öffentlichkeit gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann. Und es gibt eben eine Skala, ich nenne sie einfach mal von 0 bis 10. Alles ab 3 bis 7, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ist gesellschaftlich, moralisch, allgemein anerkannt akzeptiert. Alles darüber und darunter ist letztlich so, dass man als extrem gelten würde, wenn man eine Aussage dahingehend tätigen würde als Politiker. Und diese Extreme sind eben hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Wahl nicht so förderlich. Das heißt, Politiker halten sich meistens innerhalb dieses Meinungskorridors, innerhalb dieses Fensters auf. Und jetzt ist es eben so, Bei Bitcoin war es vor ein paar Jahren noch so, dass Bitcoin eben außerhalb dieses Fensters war. Man konnte letztlich nicht als Politiker über Bitcoin reden, ohne, ja, überspitzt gesagt, als verrückt zu gelten. Ging einfach nicht. Und jetzt ist es so, dass wir in den USA sogar einen Präsidentschaftskandidaten haben, der eben offen über Bitcoin spricht, der laut darüber nachdenkt zu sagen, hey, wenn ich Präsident werden würde, würde ich den US-Dollar und die Schulden mit harten Werten unterlegen. Zwar, fairerweise muss man dazu sagen, zu einem ganz geringen Teil. Er hat zu 1%, also 1% hat er mal in den Raum gestellt, hat auch nicht nur Bitcoin genannt, hat neben Bitcoin noch Gold und Silber genannt. Aber es zeigt einfach, in welche Richtung das Ganze geht. Auch in Deutschland beispielsweise Frank Schäffler von der FDP twittert immer mal wieder positiv über Bitcoin. Und das zeigt ja, dass sich Bitcoin eben nicht mehr an diesem Rand befindet, sondern schon eher innerhalb dieses Fensters. Und das ist eine hervorragende Entwicklung meiner Meinung nach und ist jetzt eben in diesem ETF gegipfelt von BlackRock hinsichtlich des, ja, des Mainstreams, hinsichtlich der Anerkennung Bitcoins im Mainstream. Und spätestens seit diesem ETF, seit diesem Antrag ist er noch nicht durch, aber seit diesem Antrag steht eben das trojanische Pferd Bitcoin nicht mehr vor den Toren, sondern mitten in der Stadt und wird er auch nicht mehr weggehen. Das Schöne ist halt, selbst wenn es auffallen würde, Freiheit und Eigeninteresse lassen sich in diesem Fall einfach nicht trennen. Niemand kann sagen, hey, ich möchte diese phänomenale Rendite, wenn ich Bitcoin als risikoreiches Asset begreife, aber möchte diese Freiheit nicht. Niemand kann sagen, ich möchte die Rendite, aber möchte Lenkungswirkung. Das Netzwerk ist einfach so, wie es ist, zensurresistent und alles, was ich vorhin genannt habe. Das heißt, egal wie viel Macht ein Individuum, ein Akteur meint zu besitzen, er kann Bitcoin nicht so lenken, wie es beispielsweise im Euro- oder im Dollarsystem möglich wäre. Um das Ganze etwas überspitzt und sehr komprimiert auszudrücken, bei Bitcoin wird Gier zur Freiheit. Und das ist einfach krass. Sowas gab es meiner Auffassung nach noch nie. Und naja, wohin die Reise geht, wie gesagt, haben wir vor kurzem besprochen. Wohin die Reise gehen könnte, haben wir, wie gesagt, vor kurzem besprochen. Macht mich jedes Mal aufs Neue etwas sprachlos, wenn ich darüber eben mir Gedanken mache. Bitcoin ist aber meiner Meinung nach nicht nur ein trojanisches Pferd hinsichtlich der Freiheit, sondern natürlich auch ein trojanisches Pferd, wenn man so möchte, hinsichtlich der Fiskalpolitik. Wenn wir da mal schauen, was die Bundeszentrale für politische Bildung als Fiskalpolitik definiert, stellen wir fest, dass die Fiskalpolitik alle Maßnahmen eines Staates sind, mit denen über die Veränderung der öffentlichen Einnahmen und öffentlichen Ausgaben die konjunkturelle Entwicklung gelenkt werden soll. Dann wird weiter unten ausgeführt, die Staatsausgaben und Staatseinnahmen sollen antizyklisch, also entgegen dem Konjunkturverlauf ausgerichtet werden. In einer Rezession muss der Staat folglich durch eine Erhöhung seiner Ausgaben über die Einnahmen hinweg, die gesamte Nachfrage eben beleben. Und umgekehrt, also wenn es wieder gut läuft, zieht man wieder ein bisschen Geld aus dem ganzen Markt hinaus. Ja, bei Bitcoin wäre das ohne weiteres nicht möglich. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht werten, aber die Bitcoin-Kritiker werden natürlich sagen, eben diese Möglichkeit für den Staat einzugreifen, wenn es der Wirtschaft mal nicht geht, ist erforderlich, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Bitcoin-Befürworter sagen aber, dadurch wird letztlich das Problem nur verschoben und in der Konsequenz verschlimmert. Weil irgendwann, wir bewegen uns ja immer in diesen Zyklen, irgendwann kommt eben der Crash nach dem Boom. Und je weiter man diesen Crash in die Zukunft verschiebt, desto heftiger wird er eben. Meiner Auffassung nach weiß letztlich niemand, ob und wie sich ein Kreditsystem etablieren würde innerhalb eines Bitcoin-Standards. Aber der Staat bräuchte für diese Art Rettungsmaßnahmen auf jeden Fall Kreditgeber, die ihr Geld eben freiwillig zur Verfügung stellen. Er kann also nicht einfach Geld schöpfen, sondern muss sich aus diesem vorhandenen Geldpool bedienen. Und im Endeffekt müsste er dafür die Zinsen zahlen. Zinsen ist ja im Endeffekt der Preis für Geld. Müsste er die Zinsen zahlen, die der Markt eben aufruft. In der Konsequenz wäre Geld sehr wahrscheinlich teurer, als es jetzt ist. Und das würde wiederum dazu führen, dass der Staat sehr wahrscheinlich, ist wie gesagt alles Theorie, höhere Rücklagen bilden müsste. Und jetzt gehen natürlich die Alarmglocken an bei den Leuten und sagen, naja, aber da liegt ja unfassbar viel Geld grundlos auf dem Konto. Aber warum das in einem Bitcoin-Standard nicht schlecht wäre, sehen wir eben gleich, weil Bitcoin ist auch ein trojanisches Pferd für die Geldpolitik. Und wenn wir auch hier wieder auf die Bundeszentrale für politische Bildung gehen, auf die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung und uns einmal angucken, was darunter zu verstehen ist, stellen wir eben fest, dass unter Geldpolitik alle Maßnahmen zu verstehen sind, mit denen vor allem die Zentralbank den Geldumlauf und die Geld- und Kreditversorgung der Wirtschaft steuert. Das wichtigste Ziel ist dabei die Sicherung der Währung, also die Erhaltung des Geldwertes innerhalb der Volkswirtschaft, Preisniveaustabilität und die Stabilität der Kaufkraft. Das erfordert vor allem die Steuerung der umlaufenden Geldmenge. Das war jetzt etwas verkürzt dargestellt, lest euch aber gerne einmal die Zusammenfassung durch. Wie gesagt, auf der Homepage von der Bundeszentrale für politische Bildung habt ihr für verschiedenste wirtschaftliche Schlagworte relativ kompakte Zusammenfassungen. Im Endeffekt war die Kernaussage Preisstabilität. Das Ziel ist Preisstabilität und wir alle wissen, die ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die beste. Auf lange Sicht schwankt sie aber natürlich nicht so sehr, wie es uns in den letzten Jahren vorkommt. Trotzdem in den letzten Jahren schwankt die Preisstabilität eben doch erheblich. Wie wäre es bei Bitcoin? Ganz klare Sache, die Geldmenge kann nicht ausgeweitet werden, aber die Konsequenz ist natürlich nicht gleich Preisstabilität. Im Gegenteil, wenn wir einfach davon ausgehen, dass wenn die Geldmenge gleich bleibt und sich die Wirtschaft verändert, sprich die Anzahl der Güter verändert, nach oben oder unten, betrifft es natürlich den Preis. Wenn die gleichbleibende Geldmenge auf ein schwankendes Angebot an Gütern trifft, steigt der Preis oder fällt der Preis? Wir haben es ja schon mehrfach besprochen und ihr könnt auch gerne nochmal auf der Homepage fixyourmoney.space nachschauen. In der Tendenz würde der Preis wahrscheinlich fallen. Wir haben natürlich nur einen relativ begrenzten Datensatz, weil Bitcoin einfach noch sehr jung ist. Aber wie gesagt, schaut mal auf der Homepage nach. Dort ist eben ein deutlicher Trend dahingehend zu erkennen, dass die Güter im Preis fallen würden. Die Konsequenz der Tatsache, die ich vorhin angesprochen habe, dass der Staat eben vermehrt Geld für Krisenzeiten zur Seite legt, wäre eben die, dass das Geld in der Tendenz mehr wert wird. Das heißt, diese Denkweise, Geld muss ich irgendwo investieren, Geld muss arbeiten, ich muss Geld anlegen, ich muss ein gewisses Risiko gehen, um positiv aus der ganzen Sache rauszukommen, diese Gefahr hätten wir voraussichtlich nicht. Niemand weiß, was passiert, wir haben keine Glaskugel, aber es wäre eben doch ein massiv anderes System mit ja, unterschiedlichen Anforderungen an die Akteure, aber, und davon gehen wir aus, man kann sich daran gewöhnen. Das haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch in den Folgen mit dem Leo angesprochen. Verlinken wir alles. Gut, und zu guter Letzt wäre es natürlich auch noch ein trojanisches Pferd hinsichtlich des Geldsystems. Wobei, da muss man ehrlich sagen, so viel trojanisches Pferd steckt da gar nicht drin. Es ist ja relativ offensichtlich. Begrenzte Geldmenge gegenübergestellt mit ausweitbarer Geldmenge, das ist einfach was ganz anderes. Dieses Mindestreservesystem, das wir gerade haben, würde es unter oder in einem Bitcoin-Standard sehr wahrscheinlich nicht geben. Es wäre wahrscheinlich eher ein Vollgeldsystem oder ein System, das eben sehr nahe an dem Vollgeldsystem dran ist. In einem reinen Bitcoin-Standard wäre es meiner Auffassung nach ein Vollgeldsystem. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sich irgendwelche Second- oder Third-Layer etablieren, wie die schon angesprochenen Paper-Bitcoin, Link ebenfalls in den Folgennotizen, dann wäre es vermutlich kein 100% Geldsystem, kein Vollgeldsystem, sondern vielleicht etwas weniger. Jedenfalls wäre diese Mindestreserve hoffentlich deutlich höher, als sie aktuell ist. Gut, soviel zu dem Artikel Das trojanische Pferd der Freiheit von Alice Gladstein. Ich bzw. wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Nächste Woche wieder im üblichen Format. Macht's gut. Ciao.